Jerusalem, Samarien und die Welt. Heute mit
Johanna aus Pakistan. Geboren ist er in einer Familie, die sehr eng mit der dortigen Mehrheitsreligion verbunden ist.
Meine gesamte Familie ist stark im Islam verwurzelt. Mein Großvater war Imam und mein Vater ist einer. Außerdem ist er Professor an einer islamischen Schule. Meine ganze Familie ist sehr im Islam verwurzelt, auch meine Geschwister. Ich war auch Imam in meiner Jugend in Pakistan.
Johanna gehört zu denen, die mit dem Dschihad-Denken im Herzen nach Europa gekommen sind, aber es ist nicht dabei geblieben. Ihm ist Jesus Christus begegnet, und zwar ganz persönlich. Wie das geschehen ist, das erzählt er in dieser Ausgabe von Jerusalem, Samarien und die Welt. Johannas Geschichte ist sehr aktuell und er ist nicht alleine mit so einer Geschichte. Nach den Attentaten von Paris Anfang des Monats brauchen wir in Europa genau das, solche Geschichten. Damit deutlich wird, nicht der Hass soll das letzte Wort haben, so die Überschrift zu diesem Programm. Ich freue mich, dass ich Sie heute begrüßen darf zu einer neuen Ausgabe von Jerusalem, Samarien und die Welt. Herzlich willkommen dazu, sagt Ingrid Heinzelmeier. Aufgewachsen ist Johanna in einer streng gläubigen muslimischen Familie in Pakistan. Als Kind war er sich also sicher, der Himmel, der ist nicht leer. Er wusste immer, im Himmel gibt es einen Gott, vor dem sich jeder Mensch verantworten muss mit seinem Leben und mit dem, was er tut. Johanna kam schon als Kind mit 9 Jahren auf eine Islamschule, eine sogenannte Madrasa, und er durfte nur einmal im Monat zu seiner Familie nach Hause.
Mein Vater war sehr stolz auf mich. Ich war ein sehr intelligentes Kind. Deswegen hat er mich in eine Madrasa geschickt. Wer nämlich den gesamten Koran auswendig lernen kann, ist sehr angesehen. Die Tradition sagt, dass die Eltern eines solchen Studenten am jüngsten Tag eine goldene Krone aufs Haupt gedrückt bekämen. Deswegen hatten meine Eltern mich mit 9 Jahren schon auf die Madrasa geschickt. Innerhalb von 4 Jahren konnte ich den gesamten Koran auswendig.
Das Lernprogramm war hart für kleine Kinder. Ob es denn neben dem vielen Koranlernen auch noch irgendeinen anderen Unterricht gab?
Nein, in der Madrasa wird rund um die Uhr nur der Koran studiert, sonst nichts, auch keine islamischen Theologiebücher. Ich wurde zum Koranrezitator, zum Hafiz ausgebildet. Das bedeutete für mich als Kind nichts anderes als rund um die Uhr den Koran auswendig zu lernen.
Ein 9-Jähriger will doch spielen, sich austoben. Manchmal wurde es dem kleinen Johanna dann doch zu viel mit dem Stillsitzen und immer nur den Koran auswendig lernen.
Als ich dort anfing, war ich zuerst sehr stolz. Ich wollte so sein wie die anderen Männer in meiner Familie, die auch Imame gewesen waren. Ich war sehr glücklich, hatte aber keine Ahnung, wie das Leben in einer Madrasa sein würde. Für mich war das ein ganz neues Leben. In der ersten Woche war alles toll, aber dann bekam ich furchtbares Heimweh. Ich dachte die ganze Zeit an meine Eltern. Außerdem wollte ich spielen. Ich war der Kleinste. Die anderen Kinder waren schon 12 oder 13. Trotzdem durfte ich erst nach einem Monat wieder nach Hause zur Familie. Ich habe viel geweint, wenn ich allein war. Zu meinem Lehrer habe ich oft gesagt, ich will nach Hause, ich will zu meiner Familie. Aber ich durfte nicht. Wer Koranrezitator werden will, muss sehr viel Disziplin aufwenden. Wir wurden oft bestraft. Manchmal hatte ich eine Unterrichtsstunde nicht verstanden oder ich hatte Schwierigkeiten mit einem Kapitel im Koran. Dann wurde ich geschlagen. Das ging nicht nur mir so. Alle Studenten wurden mit Schlägen bestraft.
In 3 Klassen lernten 50 und mehr Schüler für die Hafiz-Ausbildung zusammen mit Johanna. All diese jungen Leute wollten später dann den Koran mit Intonation in einer Art Sprechgesang öffentlich vortragen. Außerdem gab es in dieser Madrasa noch an die 200 weitere Schüler, deren Berufsziel war Imam oder Mullah. Sie studierten das islamische Recht, die Scharia. Der kleine Johanna und die anderen lernten die 114 Suren des Koran im alten Arabisch auswendig. Für sie war es erstmal eine reine Gedächtnisübung, denn sie konnten ja kein Arabisch. Erst viel später hat Johanna diese Sprache lernen können und so auch den Koran verstehen. Fragen über den Inhalt waren im Übrigen nicht besonders willkommen auf der Madrasa. Auch das musste Johanna spüren lernen.
All Muslim people, they praying 5 times a day in Arabic.
Alle Muslime sollen 5-mal täglich auf Arabisch beten. Die meisten verstehen nicht, was sie da beten. Trotzdem müssen sie ihre Gebete auf Arabisch verrichten. Wenn jemand in seiner Muttersprache betet, gilt es nicht als richtiges Gebet. Ich habe das nicht in Frage gestellt, denn im Islam stellt man keine Fragen, auch nicht seinen Lehrern oder der Familie. Mein Vater hat mir gesagt, du musst das so machen, sonst wirst du bestraft. Einmal haben mich in der Madrasa 4 Leute an den Händen und den Füßen gepackt. Der Mullah schlug mit Stöcken und Kabeln auf mich ein. Als ich nach Hause kam, sagte mein Vater, du hast deinen Lehrer, deinen Imam in Frage gestellt? Du willst wohl den Koran nicht lernen. Es nützt dir aber nichts, du musst trotzdem zurück auf die Schule. In den Hadithen, den Handlungen und Aussprüchen von Mohammed heißt es, wer einen Buchstaben aus Allahs Schrift vorträgt, wird Segen haben. Und jeder Segen ist 10-fach. Das habe ich so geglaubt. Das hat mich dazu motiviert, den Koran so gut wie möglich zu beherrschen, selbst wenn ich nichts davon verstehe. Ich habe an den Koran geglaubt, weil ich so viele Punkte wie möglich sammeln wollte, um dann in den Himmel zu kommen. Jeder will in den Himmel und man fragt sich, wie er dahin kommt. Im Islam muss man sich den Himmel ja verdienen. Damals habe ich mich ganz der Suche nach Gott gewidmet. Wie kann ich Gott nahe sein? Ich wollte so gerne in den Himmel kommen, denn im Koran steht viel darüber geschrieben. Ich habe von den 72 Jungfrauen gelesen und den Strömen aus Wein und Milch. Ich habe mich sehr angestrengt, um die Qualifikation für diesen Himmel zu erreichen. Aber es war nie genug, weil Sünde in meinem Leben war. In der Scharia heißt es, man muss für jede seiner Sünden eine gewisse Zeit in der Hölle büßen. Erst danach kann man in den Himmel kommen. Deshalb habe ich versucht, mit allem, was irgendwie sündig ist, aufzuhören, um ohne Strafe direkt in den Himmel aufzusteigen.
Nach 7 Jahren auf der Madrasa war Johanna ein ausgebildeter Koranrezitator, ein sogenannter Hafiz. Danach schloss sich für ihn dann noch eine weitere, höhere Ausbildung im Koranrezitieren an. Er war dann ein sogenannter Qari und gewann mehrere Preise bei Wettbewerben. Johanna war noch jung und schon berühmt für seine Vorträge des Koran. Wie aber sah es zu dieser Zeit aus mit seiner inneren Verbindung zu Gott?
Allah war für mich damals unfassbar groß und unnahbar. Ich hatte kein Anrecht darauf, mich ihm zu nähern. Deswegen hatte ich auch keine Beziehung zu ihm, obwohl ich ihn um Dinge gebeten und mit ihm gesprochen habe. Damals habe ich einfach nur das befolgt, was im Koran und in den Hadithen steht und was der Imam sagt.
Following what say Quran and what say Hadith and what say our Imam.
Weiter brannte in Johanna eine tiefe Sehnsucht. Er wollte sich wirklich sicher sein, dass er in den Himmel kommt. Aber all sein Bemühen, so zu leben, wie es Gott gefällt, schien dafür nicht auszureichen. Er konnte die Sünde nicht aus seinem Leben verdrängen. Dabei wollte Johanna so gern ein Vorbild sein für viele Leute, wie eben Vater und Großvater.
My father was like a most respectful people in Islam and my grandfather was most respectful.
Mein Vater und mein Großvater sind ja hoch angesehene islamische Geistliche, wie Bischöfe im Christentum. Jeder kennt sie. Die Leute kommen zu ihnen, sie lassen für sich beten um Heilung oder gegen böse Geister. Das machen wir auch im Islam. Ich wollte ihrem Beispiel folgen, nur wie gesagt, meine guten Taten schienen mir nie genug zu sein für die Gewissheit. Aber es gibt im Islam auch einen direkten Weg in den Himmel. Der steht allen offen, die in den Dschihad ziehen. Den Preis wollte ich bezahlen. In jeder Madrasa werden die Schüler zum Dschihad aufgefordert. Unser Lehrer erzählte uns vom Himmel. Im Koran steht, wir müssten töten und selbst sterben, um sofort in den Himmel zu kommen. Ich habe fest daran geglaubt. Für mich war es einleuchtend, als eines Tages ein militärischer Befehlshaber in unsere Schule kam und uns sagte, ihr müsst sowieso eines Tages sterben. Warum also gebt ihr euer Leben nicht für Allah im Dschihad? Meine Mitstudenten und ich beteten dann. O Allah, gib uns eine Gelegenheit, in den Dschihad zu ziehen und zu sterben. Ich habe ganz fest daran geglaubt und mich immer sehr bemüht. Immer wieder habe ich gebetet, O Allah, gib uns eine Gelegenheit, in den Dschihad zu ziehen. Auch bei uns zu Hause war das ein Thema. Ich sagte zu meiner Mutter, ich bin jetzt Hafiz, ich kann den gesamten Koran auswendig und jetzt werde ich sogar Qari. Aber immer noch weiß ich nicht mit Sicherheit, ob ich in den Himmel komme. Nur wenn ich in den Dschihad ziehe, kann ich das sicher wissen. Bitte bete für mich, dass ich die Gelegenheit bekommen werde. Meine Mutter tat das und sagte mir, ich werde so stolz sein an dem Tag, an dem Allah dir die Möglichkeit zum Dschihad schenkt. Ich war so froh, dass meine Mutter für mich betete und auch alle meine Lehrer. Es war mir wirklich sehr ernst damit. Wenn es in der Schule um den Dschihad ging, war ich immer ganz vorne mit dabei. Im Dschihad geht es aber nicht nur darum, selbst zu sterben. Man muss auch Nicht-Muslime dabei töten. Der Koran schließt dabei auch Juden und Christen mit ein. Muslime sollen Juden und Christen dazu einladen, Mohammed und Allah anzunehmen. Wenn sie das nicht tun, sollen sie getötet werden. Und wenn sie am Leben bleiben wollen, müssen sie eine Kopfsteuer zahlen. Mein Schulleiter war stolz auf mich. Er nannte mich den Löwen Pakistans. Alle nannten mich nur noch Löwe Pakistans. Seitdem hat mich niemand mehr mit meinem richtigen Namen angesprochen. Selbst als meine Eltern mich eines Tages in der Madrasa besuchen kamen, fragten sie, wo ist denn der Löwe Pakistans? Nach 7 Jahren war ich mit der Madrasa fertig. Ich hatte aber noch keine Gelegenheit gehabt, in den Dschihad zu ziehen. Stattdessen wurde ich Imam. Mein Vater sorgte dafür, dass ich eine Moscheegemeinde bekam, um dort den Koran zu predigen.
Mit 17 Jahren schon fing Johanna an, als Imam in einer Moschee zu wirken, und die Menschen respektierten diesen jungen Mann in seinem Dienst.
Wer sagen kann, dass er Imam ist und den gesamten Koran auswendig kann, dem glauben die Leute. Sie müssen dann den Koran und die Hadithen nicht selbst lesen. Was der Imam sagt, ist für sie richtig und gut. Mein Vater ist ja auch ein einflussreicher Imam und auch deswegen haben mir die Leute geglaubt.
Sie sind mit dabei, wenn es heißt Jerusalem, Samarien und die Welt auf ERF Plus. Heute mit einer sehr spannenden und sehr aktuellen Lebensgeschichte. Zu Gast ist ein Mann, der lange den Dschihad im Herzen hatte. Er erzählt von seiner Wende um 180 Grad. Vor 10 Jahren bekam Johanna dann die ersehnte Chance, er konnte nach Europa reisen, als islamischer Missionar mit dem Dschihad-Denken im Herzen.
In Pakistan ist es also like this. You have to go.
In Pakistan läuft das unter anderem schon so ab. Du gehst zu den Christen hin und forderst sie auf, nehmt Mohammed und Allah auf, denn wenn ihr das nicht tut, muss ich euch töten. Viele Menschen sind auf diese Weise ermordet worden. Ich habe selbst oft gebetet, O Allah, wann gibst du mir die Gelegenheit, einen Ungläubigen zu töten? Ich weiß über Freunde, dass viele Christen ermordet worden sind. Außerhalb Pakistans, in Europa zum Beispiel, kann man die Leute nicht einfach so umbringen. Es herrscht ja dort kein islamisches Recht. So ergriff ich die Chance, mit anderen islamischen Missionaren nach Griechenland zu gehen. Wir wollten den Menschen dort sagen, dass Mohammed der letzte Prophet und der Koran die letzte Offenbarung ist.
Muhammad is the last prophet and the Quran is the last book.
Johanna kam also als islamischer Missionar nach Griechenland. Dort leben viele Pakistani, sie sind aber ihrem Glauben oft nicht besonders treu geblieben. Diesen Menschen wollte er deutlich machen, 5-mal am Tag beten und jeden Tag im Koran lesen, darauf kommt es an. Er arbeitete als Imam für die pakistanische Community in diesem Land. Hier in Europa konnte er aber von dieser geistlichen Arbeit nicht leben.
Ich bekam eine Stelle angeboten. Ein Freund besorgte mir einen Job bei einem griechischen Ehepaar. Sie waren Christen. Als ich das hörte, sagte ich, wie soll ich als Imam mit Christen zusammenarbeiten? Er meinte, hier sind nun mal die meisten Leute Christen, damit musst du dich arrangieren. Aber vielleicht gibt Allah ja dir die Gelegenheit, sie zu Muslimen zu machen.
Der Imam begann also mit seinem Broterwerb als Verkäufer in einem Herrenmodenfachgeschäft in Griechenland.
Als ich mich in dem Geschäft vorstellen wollte, dachte ich, die würden mich nicht nehmen. Ich bin doch ein Imam. Das könnten sie als Christen nicht akzeptieren. In Pakistan hassen Muslime die Christen. Dort darf ein Christ nicht mal aus demselben Glas Wasser trinken wie ein Muslim. Also dachte ich, dass die Christen in Griechenland Muslime genauso hassen würden. Ich ging also in dieses Geschäft und sagte, ich möchte sie wissen lassen, dass ich Imam bin. Wenn ich für sie arbeiten soll, dann nur unter einer Bedingung. Der Ladenbesitzer fragte mich, und die wäre? Ich muss 5-mal am Tag beten. Ich müsste zu den Gebetszeiten also kurz weggehen. Der Mann hatte mir 25 Euro Lohn am Tag versprochen. Ich schlug vor, wenn es Ihnen recht ist, dann zahlen Sie mir nur 20 Euro, weil ich ja immer mal wieder zum Gebet muss. Aber er meinte, ach, das ist kein Problem, dafür kürze ich Ihnen doch nicht den Lohn. Gehen Sie nur beten, das macht uns nichts aus. Das hat mich total verblüfft. Wie konnte er als Christ mir erlauben, zum islamischen Gebet zu gehen? Mit seiner Reaktion klopfte er an meine Herzenstür. Zum ersten Mal in meinem Leben erlebte ich etwas, was mich wirklich ins Nachdenken brachte.
Dieser Geschäftsmann beeindruckte Johanna nachhaltig mit seiner toleranten Nächstenliebe. Nächstenliebe, das war ja eigentlich kein Fremdwort für ihn, aber das, was zu Hause in Pakistan unter Nächstenliebe verstanden wurde, das hatte enge Grenzen.
In Pakistan, we have love also.
Nächstenliebe und Frieden kommen auch im Koran vor. Sie gelten aber nur für Muslime, nicht für die anderen Völker und Religionen. Genauso ist es mit der Vergebung. Nun erlaubte mir dieser Ladenbesitzer während der Arbeitszeit zu beten. Als ich ihn fragte, warum er so freundlich zu mir war, sagte er, wir sind zu allen Menschen freundlich. Wir machen keinen Unterschied zwischen Muslimen oder Christen. In erster Linie sind wir doch alle Menschen. Das sollte reichen. Das hat mich wirklich beeindruckt. Es vergingen 1 oder 2 Monate. Währenddessen hat mich der Mann einige Male erinnert, Koransänger Hafiz, du musst doch noch beten gehen. Das hat mich überrascht, denn manchmal habe ich meine Gebetszeit vergessen. Diese Leute aber wussten genau, wann ich weg musste. Auch seine Frau sagte immer wieder, ach, musst du nicht beten gehen? Sie sagte das, auch wenn sehr viel zu tun war. Wenn ich dann beten ging, baten sie mich, bitte bete doch für uns und unser Geschäft, ja? Ich habe gesagt, ja, okay, mache ich. Aber während des Gebets muss ich aus dem Koran zitieren. Und wenn ich das tue, weiß ich natürlich auch, was im Koran steht. Nämlich, du musst den Dschihad gegen die Christen führen und wenn sie den Islam nicht annehmen, musst du sie töten. Wenn sie leben wollen, müssen sie die Kopfsteuer bezahlen. Im Koran heißt es, die Christen sind unrein und müssen getötet werden. Und dann bittet mich ausgerechnet eine Christin um Gebet für ihre Familie und ihr Geschäft. Viele Muslime rezitieren im Gebet den Koran, aber haben keine Ahnung, was sie da von sich geben. Ich weiß, was da steht. Als ich vom Beten zurückkam, fragte die Frau, ob ich für sie gebetet hätte, und ich meinte nur kurz, ja klar. Als frommer Muslim hatte ich so gebetet, wie ich es gelernt hatte, dass Allah seine Engel sendet, um sie alle zu vernichten. Solche Gedanken hatte ich damals in meinem Herzen, aber es wurde immer schwieriger für mich zu beten. O Allah, sende deine Engel, damit sie alle Juden und alle Christen und alle anderen Ungläubigen vernichten. Jemand klopfte immer wieder an meine Herzenstür. Ich wollte es nicht hören, weil ich fest daran glaubte, dass der Koran die Wahrheit ist.
Im gemeinsamen Alltag in Griechenland lernte Johanna seine Arbeitgeber gut kennen. Und dabei kam er immer mehr ins Staunen. Diese Leute gingen so ganz anders mit ihm um, als zu Hause in Pakistan Muslime mit Christen umgehen.
Manchmal gaben sie mir ein Glas Wasser aus einem ihrer Gläser und wenn ich hungrig war, gaben sie mir von ihrem Essen ab und wir aßen gemeinsam von ihrem Geschirr. Ich hatte kein Problem mehr damit und begann über die Nächstenliebe nachzudenken, die sie mir entgegenbrachten. Einmal sagten sie sogar, möchtest du nicht bei uns wohnen? Wir haben keine Kinder und du bist für uns wie ein Sohn. Es ist für uns kein Problem, dass du Muslim und Imam bist. Wir haben dich lieb. Das hat mir erst verdeutlicht, was Liebe eigentlich bedeutet. Sie haben mich nicht anders behandelt, als sie ihre Kinder behandelt hätten. Es war eine große Chance für mich, mein Denken zu verändern. Ich habe sehr viel Zeit mit diesen Menschen verbracht. Um 5 Uhr morgens mussten wir schon im Laden sein, der dann um 7 oder 8 Uhr geöffnet hat. Wir haben den ganzen Tag zusammen gearbeitet und unsere Mahlzeiten geteilt. Währenddessen habe ich mich immer wieder gefragt, warum machen wir in Pakistan eigentlich mit den Christen so schreckliche Dinge? Wie anders gehen die Christen hier in diesem Land mit uns um? Das war eine große Lehre für mich.
Auf ERF Plus erleben Sie gerade Jerusalem, Samarien und die Welt. Unser Gast Johanna kommt aus Pakistan. Er hat uns schon mit hineingenommen in seine Jugend in einer Koranschule und erzählt, wie er als islamischer Missionar nach Europa gekommen war. Jetzt erfahren Sie, wie es zu der ganz entscheidenden Wende in seinem Leben gekommen ist.
One time in Pakistan, one whole Christian community is Gojra.
In Pakistan gab es ein christliches Dorf mit dem Namen Gojra. Während ich in Griechenland war, haben Freunde von mir das gesamte Dorf niedergebrannt. Ich kenne diejenigen, die das getan haben. 8 Menschen haben sie ermordet. Als ich die Fernsehbilder sah, fragte ich einen meiner Freunde, der als Mullah in Griechenland war, was sagst du dazu? Wir sind doch hier in einem christlichen Land. Stell dir mal vor, die Christen hier würden dasselbe mit uns machen. Was hältst du davon? Er antwortete, als Imam müsstest du doch wissen, dass die Menschen in Pakistan, die den Islam nicht annehmen wollen, sterben müssen. Ich fragte, gibt es denn keine Gnade für sie? Er schlag den Koran auf und lies nach. Du weißt doch, was da steht. Natürlich wusste ich das. Ich war ja Muslim. Im Koran und auch in den Hadithen steht, dass die Ungläubigen getötet werden müssen. Ich habe das Gespräch dann abgebrochen und nur gesagt, okay, ich weiß schon, was du meinst. Trotzdem ließ mich der Gedanke nicht los. Warum tun wir Christen und anderen Nicht-Muslimen solche schrecklichen Dinge an? Ich hörte von einer Frau in Pakistan. Sie heißt Asia Bibi und hat für 2 Euro am Tag harte Arbeit auf dem Feld verrichtet, in der sengenden Sonne. Asia Bibi hat 5 Töchter. Sie trank Wasser aus einem Krug, den vorher eine muslimische Arbeiterin benutzt hatte. Diese Frau stellte Asia Bibi zur Rede und rief, wie kannst du es wagen, aus diesem Krug zu trinken? Asia Bibi sagte, ich hatte Durst. Daraus entbrannte ein Streit und schließlich rief die Muslimin die Polizei. Asia Bibi wurde verhaftet und sitzt seit 2009 im Gefängnis. Als ich das im Fernsehen sah, fragte ich wieder meinen Freund, den Mullah, was denkst du darüber? Diese Frau hat für lächerliche 2 Euro am Tag geschuftet und muss 5 hungrige Kinder versorgen. Dann trinkt sie lediglich aus demselben Krug Wasser wie eine Muslimin und kommt dafür ins Gefängnis und wird zum Tod verurteilt. Da schlug der Mullah den Koran auf und sagte, ja, sieh her. Sie hat gegen islamische Regeln verstoßen. Dafür hat sie den Tod verdient. Bis heute sitzt diese Frau im Gefängnis. Ich fragte, gibt es denn keine Möglichkeit, dass sie freikommt? Doch mein Freund meinte nur, schau in den Koran und die Hadithen und lies nach. Das habe ich getan und mich gefragt, was ist das nur für eine Lehre? Das war wirklich ein schwarzer Tag in meinem Leben. Ich dachte, mein Gott, woran habe ich nur geglaubt, die ersten 24 Jahre meines Lebens? Ich habe keine Liebe, keinen Frieden, keine Vergebung und keine Aussicht auf ewiges Leben. Und so etwas habe ich andere Menschen gelehrt. Da habe ich mit allem aufgehört. Ich habe nicht mehr die Gebete gehalten und nicht mehr im Koran gelesen. Als Hafiz hatte ich in jeder freien Minute im Koran gelesen, um möglichst viele Belohnungspunkte für den Himmel zu sammeln. Aber jetzt war Schluss damit. Meine Freunde wurden sehr wütend auf mich. Sie beschimpften mich, ich wäre ja wie die Ungläubigen und würde fremde Götter anbeten. Ich fühlte mich sehr schlecht. Sie fragten mich, dein Chef ist doch Christ, bist du jetzt etwa auch zum Christen geworden? Ich sagte, nein, ich bin kein Christ, denn im Koran steht doch, dass Allah einzig ist und keinen Sohn hat, wie die Christen behaupten. Ich wusste damals, es gibt Gott, aber der Koran ist nicht Gottes Lehre. Ich hatte 2 Freunde aus Indien. Sie gehörten der Sikh-Religion an. Das waren sehr nette Menschen. Ich fragte sie, ob ich mal mit in ihren Gurdwara-Tempel kommen könnte. Ich wollte mir das Ganze mal anschauen. Sie freuten sich sehr, weil ein Imam in ihren Tempel kommen wollte. Dort erzählten sie mir von Guru Nanak, ihrem Gott und ihren heiligen Schriften. 2 Monate ging ich dorthin, aber es fühlte sich nicht richtig an. Ein anderer Freund von mir, auch ein Inder, war Hindu und betete Götzenstatuen an. Er hieß Mukha und war mein bester Freund. Ich hatte mich mit ihm und den anderen angefreundet, um sie zum Islam zu bekehren. Dann aber fragte ich Mukha, ob ich auch mal in seinen Tempel kommen könnte. Er war ganz begeistert. Ja, auf jeden Fall. Ich ging mit ihm in den Tempel und fand dort sehr viele Statuen von verschiedenen Göttern vor. Er erklärte sie mir. Diese Statue stellt die Sonne dar. Diese die Nacht, diese den Mond. Das waren wirklich sehr viele Götter. Er erzählte mir mehr von seinem Glauben, aber ich dachte mir, so viele Götter, das kann es auch nicht sein. Die sind doch von Menschen gemacht und sie beten diese Statuen an. So ging ich wieder nach Hause. Eines Tages, ich war ganz normal bei der Arbeit, rief die Ladenbesitzerin, es ist Zeit für dein Gebet, warum gehst du nicht hin? Ich sagte zu ihr, weißt du eigentlich, wofür ich immer gebetet habe? Ich habe nicht für eure Anliegen gebetet, sondern, O Allah, sende deine Engel und vernichte sie. Aber jetzt bete ich so etwas nicht mehr, denn ihr seid so freundlich zu mir. Ich wollte euch vom Koran erzählen und euch zu Muslimen machen, aber im Koran steht, dass ich euch umbringen sollte. Als sie und ihr Mann das hörten, umarmten sie mich und sagten, du bist wie ein Sohn für uns, wir lieben dich, es ist nicht schlimm, du hast getan, was du musstest. Wir fragen nicht danach, was du glaubst, sondern wir lieben dich, weil du ein Mensch bist. Das hat mich regelrecht schockiert. Ich habe mich gefragt, was bedeutet diese Liebe? Was ist das für eine Lehre? Und dabei waren die beiden gar nicht besonders gläubig, nur Namenschristen. Ich bat sie, bitte, hilf mir, ich will wissen, wo Gott ist. Sie sagte, ach, weißt du, ich bin nur so eine Namenschristin, ich gehe vielleicht an Weihnachten und Ostern mal in die Kirche. Über Gott und Jesus weiß ich gar nicht so viel. Ich antwortete, ich glaube ja auch gar nicht an Jesus Christus. Ich bin doch Imam. Ich weiß, dass Allah keinen Sohn hat. Aber ich brauche einen neuen Blickwinkel. Da riet sie mir zu beten, einfach nur zu beten. Ich fragte sie was und sie sagte, einfach nur, Gott, zeige dich mir. Ich betete, wenn ich an etwas dachte und wenn ich schöne Landschaften sah oder mich über das Wetter freute. Dann betete ich, Gott, das ist alles deine Schöpfung. Du musst doch irgendwo sein. Warum erkenne ich dich nicht? Wo bist du? Ich bin so klein, aber du bist groß. Bitte hilf mir. Ich will dich sehen. Bitte zeige mir, wenn du in der Moschee bist. Dann will ich dahin zurückgehen. Wenn du im Gurdwara-Tempel bist, dann gehe ich dorthin. Wenn du im Hindu-Tempel bist, dann werde ich Hindu. Aber ich weiß genau, dass du keinen Sohn hast. Du bist nicht in der Kirche zu finden. Du bist einzig, Gott. Bitte zeig mir, wo ich dich finde. Ungefähr 2 Monate lang habe ich in jeder freien Minute so gebetet. Ich hatte ja aufgehört, im Koran zu lesen und diese Tür hinter mir verschlossen. Aber ich fand keine offene Tür, die mich zu einem neuen Glauben geführt hätte. Dann hatte ich eines Nachts einen Traum. Wir haben zu dritt in einem Zimmer geschlafen, 2 andere Männer aus Pakistan und ich. Ich lag zwischen ihnen auf dem Boden. Es war so zwischen 3 und 4 Uhr morgens. In meinem Traum ging ich eine breite Straße entlang. Links und rechts waren viele Geschäfte. Aus einem der Läden strahlte ein sehr helles Licht. Dort wollte ich hin. Als ich eintrat, war alles sehr hell. Der Laden war voller Diamanten, Juwelen, Gold und vielem mehr. Das Licht ergoss sich auf die Straße. Im Laden saß ein Mann mit weißer Kleidung. Er streckte die Hand nach mir aus und rief, Johanna, komm zu mir. Ich war sehr überrascht und dachte, oh, woher kennt dieser reiche Mann meinen Namen? Ich ging auf ihn zu und sagte, mein Herr, Sie kennen meinen Namen? Und er antwortete, ja, ich weiß alles über dich. Komm her zu mir. Du musst das alles hier kaufen. Ich sagte, wenn Sie alles über mich wissen, dann wissen Sie auch, dass ich ein sehr armer Mann bin. Ich habe kein Geld, um mir Gold und Schmuck und all das zu leisten. Da erwiderte er, Johanna, das ist alles umsonst für dich. Ich konnte das gar nicht glauben. Doch da nahm er eine große Tasche, füllte alles hinein und sagte noch einmal, das ist alles umsonst für dich. Das alles war nicht wie im Traum. Das alles fühlte sich total echt an. Ich nahm die Tasche und ging nach draußen und sagte nur zu mir selbst, oh mein Gott, jetzt bin ich der reichste Mann der Welt. Ich war überglücklich. Doch da weckten mich plötzlich meine beiden Zimmerkameraden und riefen, Johanna, wach auf. Du hättest sehen müssen, was gerade in unserem Zimmer passiert ist. Ich wachte auf und mir wurde klar, ich habe mein ganzes Geld verloren. Alles ist weg. Die beiden redeten weiter. Weißt du was? In unserem Zimmer war es plötzlich ganz hell und irgendjemand kam herein. Ach, keine Ahnung, bitte lasst mich in Ruhe. Ich will weiterschlafen, sagte ich und drehte mich wieder um. Aber es war genau zu dieser Zeit, dass Gott in mein Herz sprach. Komm zu mir, ich bin in der Kirche. Ich war total glücklich. Als die Sonne aufging, war mir klar, dass ich in die Kirche gehen muss. Das Erste, was ich meine Chefin fragte, als ich morgens zur Arbeit kam, war, kann ich in eine Kirche gehen? Ich hatte einen Traum und ich glaube jetzt, dass ich meinen Gott in der Kirche finde. Sie sagte, ja, dann musst du wohl dahin gehen. Aber ich bin doch Moslem, erwiderte ich. Ich bin Imam. Wie kann ich denn in eine Kirche gehen? Sie sagte, Johanna, dieses Haus ist für alle Nationen, für jeden Menschen, nicht für Muslime, nicht für Christen. Dieser Gott ist für alle Menschen da. Dorthin musst du gehen. Na gut, aber es war Freitag. Meine Chefin sagte mir, dass ich erst am Sonntag in die Kirche könnte. Also musste ich warten. Der Freitag und der Samstag zogen sich in die Länge, denn ich wollte so gerne wieder diesen Mann aus dem Traum sehen, der mich so reich beschenkt hatte. Diese Zeit des Wartens werde ich nie vergessen. Jede Stunde fühlte sich so lang an und gleichzeitig zermarterte ich mir das Hirn. Wenn ich in die Kirche gehe, wie soll ich da beten? Wie soll ich die Leute da ansprechen? Ich weiß doch gar nicht, wie die Menschen in der Kirche beten oder wie ich mit ihnen sprechen soll. Gott sei Dank, endlich war es Sonntag und meine Chefin nahm mich mit in den Gottesdienst. Zum ersten Mal in meinem Leben betrat ich eine christliche Kirche. Die Menschen standen und sangen Gott zur Ehre. Ich kam von hinten und dachte, dass vorne vielleicht jemand sitzt. Ich lief also nach vorne, bis ganz nach vorne. Die Kirche war voll. Vorne erblickte ich ein großes Kreuz und dort fand ich Gott. Auf einmal waren all die Menschen um mich herum verschwunden. Mein Herz wurde von einem Licht erfüllt, das alles in mir öffnete. Und anstelle des Kreuzes sah ich nun einen Thron und auf diesem Thron saß ein König. Er streckte die Hand nach mir aus. Es war derselbe Mann wie in dem Laden in meinem Traum. Er streckte die Hand nach mir aus und rief, ich bin dein Gott. Ich sah an mir herab. Ich war so schmutzig, doch er sagte wieder, komm zu mir, ich bin dein Gott. Ich rief, Gott, du bist so heilig. Wie könnte ich mich dir nähern? Mein Leben ist voller Sünde. Er antwortete, Johanna, gib mir all deine Sünden. Ich wasche dich rein.
In my life I have sinned. And in one word he said, give me all your sin.
Ich musste an mein ganzes Leben davor denken, an die Koranschule, an das, was ich gepredigt habe. Mein Leben lag vor mir wie ein offenes Buch. Ich bekam Angst vor mir selbst und all meiner Sünde und rief, Gott, meine Sünde hat keine Vergebung verdient, denn jeder einzelne ist so groß. Das kann man nicht vergeben. Doch er wiederholte, Johanna, gib mir deine Sünden, ich vergebe dir. Da gab ich nach und übergab ihm alle meine Sünden. Er nahm sie auf sich und umarmte mich. In diesem Moment waren da nur ich und dieser König, obwohl die Kirche ja eigentlich voller Menschen war. Ich brach weinend zusammen. Meine Chefin musste mich nach Hause bringen. Ich war so überglücklich. Mein ganzes Leben hatte sich verändert. Alles war neu für mich. Mein Herz hatte sich verändert.
It was, my life was changed. It was everything for me. It was new. Really. My heart was not like this. My friend.
Meine Freunde schlugen mich dafür, nannten mich einen Ungläubigen. Sie waren wirklich wütend auf mich. Doch wenn sie mich wieder bedrängten, dann betete ich für sie. Mein Leben war neu und das Alte war vergangen. Im selben Monat bekam ich Herzprobleme und musste ins Krankenhaus. Ich blieb 21 Tage dort, bis die Ärzte mir sagten, dass ich in meine Heimat zurück müsste, Ich besaß keine Bibel, kannte keine anderen Christen und wusste nur wenig über Jesus. Also begann ich im Koran zu lesen, was dort über Jesus steht. Selbst dort wird von Johannes dem Täufer berichtet, der verkündet, dass der Messias kommen wird. Es wird von Maria berichtet, der vom Engel verkündet wurde, dass der Geist Gottes auf sie herabkommen würde. Ich las davon, wie Jesus Kranke heilte, Blinde sehend machte und Tote auferweckte. Das alles erfuhr ich aus dem Koran. Also las ich noch mehr und beschäftigte mich auch mit Mohammeds Leben. 24 Jahre meines Lebens hatte ich dem Islam gedient, wusste aber nichts über das Leben Mohammeds. Also lernte ich mehr über Jesus und Mohammed. In der Koranschule hatte ich nur etwas über die guten Taten Mohammeds gelernt. Über seine schlechten Taten wusste ich nichts. Im Koran heißt es, dass die Propheten ohne Sünde seien. Aber als ich in Mohammeds Leben studierte, erfuhr ich, dass er Aisha, seine 13. und letzte Ehefrau, als 6-Jährige geheiratet hatte. Mit 9 Jahren zog sie in sein Haus. In der Koranschule hatte mir niemand so etwas erzählt oder sonst etwas aus Mohammeds Leben. Niemand hatte mir erzählt, wie viele Menschen Mohammed getötet hatte. Niemand zu Hause in Pakistan wusste, dass ich konvertiert war. Mein Vater war sehr glücklich über meine Rückkehr und versprach mir eine große Moscheegemeinde, in der ich wieder Imam sein sollte. Ich dachte, wie soll ich das meinen Eltern nur beibringen? Ich nahm Kontakt zu einem pakistanischen Pastor auf. Ich erzählte ihm, dass ich Hafiz sei, aber konvertiert bin, nachdem Gott mich in einem Traum erwählt hatte. Ich wollte mehr über die Bibel erfahren, doch er hatte große Angst und bat mich, nicht mehr in seine Kirche zu kommen. Denn wenn das herauskommen sollte, so fürchtete er, würde man seine Kirche niederbrennen und die Mitglieder umbringen. Immerhin gab er mir eine Bibel auf Urdu und ich begann darin zu lesen. In der Bibel steht, dass jeder Mensch ein Sünder ist. Niemand ist ohne Sünde. Selbst im Koran steht über Jesus, dass er das Wort und der Geist Gottes sei. Niemand ist vollständig ohne Jesus. Als Muslim dachte ich noch, dass Allah keinen Sohn hat. Ein Muslim würde sich fragen, wie hätte Allah denn Maria heiraten sollen? Wie hätte er eine sexuelle Beziehung zu ihr haben können? So denken Muslime, so habe ich auch gedacht. Ich hatte vorher noch nie in der Bibel gelesen. Doch im Evangelium von Johannes steht, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Ein halbes Jahr später habe ich noch einmal mein Herz untersuchen lassen und Gott hat es geheilt. Die Ärzte sagten, ich sei gesund, es gebe keine Probleme mehr.
Johanna aus Pakistan ist heute unser Gast bei Jerusalem Samarien und die Welt auf ERF+. Er hat den Weg gefunden heraus aus dem Dschihad-Denken. Eine sehr ermutigende Lebensgeschichte, aber auch eine, die zeigt, wie schwer es sein kann, sich aus einer anderen Religion heraus Jesus Christus anzuvertrauen. Viele Menschen in der islamischen Welt wagen es nicht, ihren Glauben öffentlich zu machen. Johanna aber konnte es nicht geheim halten vor seiner Familie, die so streng mit dem Islam verbunden ist.
They ask me many times, my father invite me, you have to come, because I was very...
Ich wurde oft gebeten, als Imam zu dienen. Mein Vater hat mich auch mehrfach eingeladen, weil ich auch ein besonders guter Muezzin war und viele Wettbewerbe gewonnen habe. Mein Vater wollte, dass ich die Leute zum Gebet rief, doch ich sagte, dass ich mich nicht gut fühle und Ruhe bräuchte. Direkt nach meiner Rückkehr habe ich meine Cousine geheiratet, mit der ich von klein auf verlobt gewesen war. Mein Vater verlangte es und so habe ich es getan. Aber ich habe niemandem von meinem Glauben an Jesus erzählt. Ich wartete auf das, was Gott für mich geplant hatte. Aber irgendwann fingen mein Vater, meine Brüder und auch Freunde an, sich zu wundern, wo ich denn immer hinging. In der Zwischenzeit hatte ich nämlich vorsichtig Kontakte zur christlichen Gemeinde geknüpft und Gottesdienste besucht. Eines Tages spürten sie mich in der Kirche auf. Sie brachten mich nach Hause und dort gestand ich ihnen, ja, es ist wahr, ich habe Jesus Christus angenommen. Er ist mein Retter und mein Gott. Sie sagten, du weißt sehr wohl, dass Jesus nicht der Sohn Gottes ist. Ich antwortete ihnen, dass es auf den Blickwinkel ankomme. Natürlich ist Jesus nicht der leibliche Sohn Gottes. Er entstammt dem Geist Gottes. Dann stellten sie mir viele Fragen zu Mohammed und zum Koran. Und ich sagte ihnen, dass ich nicht mehr an die Unfehlbarkeit Mohammeds glaubte, weil auch er ein Sünder war und dass ich nicht mehr an den Koran glaubte. Nach vielen weiteren Fragen fingen sie an, mich zu verprügeln. Ich blutete am Kopf und sie brachen mir beide Arme. Meine Freunde brachten mich zwar ins Krankenhaus, aber alle waren wütend auf mich. Mein Vater verstieß mich und verbot mir, in unser Haus zurückzukehren. Ich fand Unterschlupf bei Freunden. 9 Monate später hat Gott mich mit einem Sohn gesegnet. Ich bekam einen Anruf von zu Hause und die Erlaubnis, zurückzukommen und meinen Sohn zu sehen. Man könne dann ja sicher auch über alles reden. Also ging ich zurück nach Hause, doch dort ging die Fragerei vom Neuen los. Was sagst du über den Koran? Was sagst du über Mohammed? Und ich sagte wieder, ich glaube nicht mehr an den Koran. Jesus ist mein Retter. Er hat all meine Sünde von mir genommen. Eines Tages war ich mit dem Auto eines Freundes unterwegs. Auf der Straße waren viele Leute, deshalb fuhr ich sehr langsam. Da stellte sich plötzlich ein junger Mann vor mein Auto und forderte mich auf, auszusteigen. Als ich ausstieg, rief er, du bist konvertiert! Und ich sagte, ja, ich bin konvertiert. Er stellte mir viele Fragen, was ich über Mohammed dachte, aber ich sagte ihm, ich will gar nicht von Mohammed oder seinem Leben reden, aber ich weiß, dass Jesus Christus mein Retter und Gottes Sohn ist. Da rief er wieder, du bist konvertiert, du bist ein Ungläubiger und dafür musst du sterben. Er hielt eine Kalaschnikow in der Hand und sagte, du weißt, welche Strafe dich erwartet. Ja, sagte ich, das weiß ich. Er stand 2 Meter von mir entfernt und ich schloss die Augen, weil ich nicht mit ansehen wollte, wie er mich umbrachte. Ich weinte und betete zu Gott. Ich weiß nicht, wie lange es dauerte, 1 Minute, 5 oder 10 Minuten. Ich betete die ganze Zeit, da rüttelte mich plötzlich jemand am Arm und rief, hau ab, seine Waffe funktioniert nicht. Ich schlug die Augen auf und sah, wie er versuchte, das Gewehr durchzuladen, doch die Kugel war im Lauf stecken geblieben. Mehrere Leute auf der Straße überwältigten ihn und wir brachten ihn vor die Polizei. Im Verhör erklärte er dann, dass ich, ein Hafiz und Imam, konvertiert sei und deshalb getötet werden müsse. Da sagte der Polizist zu mir, tja, wenn man sie heute nicht umbringt, dann vielleicht morgen. Das ist nun mal ihre Strafe. Da kann ich nichts machen. Zu Hause erzählte mir dann jemand, dass mein Vater den Attentäter geschickt habe. Ich wartete dann ab, wozu Gott mich als nächstes berufen würde. Noch in derselben Woche bekam ich einen Anruf von einem Freund, der mir sagte, es gibt Leute, die dich umbringen wollen. Vielleicht noch heute Nacht oder aber morgen. Ich warne dich, du musst sofort verschwinden. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich weder meinen Ausweis noch meinen Pass bei mir und lediglich 20 Rupien in der Tasche. Das sind umgerechnet vielleicht 20 Cent. Ich sagte zu meinem Freund, aber ich habe weder Ausweis noch Geld, ich habe gar nichts. Doch er meinte nur, egal, du musst weg, sonst bist du heute Abend oder morgen tot. Also habe ich sofort das Haus verlassen und bin in eine andere Stadt gegangen. Von dort aus bin ich mit anderen Leuten zusammen in den Iran geflohen, wo wir festgenommen wurden. Wir wurden nach unserer Religion gefragt, ob wir Christen, Schiiten oder Sunniten seien. Ich sagte, ich sei Christ. Alle anderen wurden freigelassen, nur ich nicht. Erst nach 2 Monaten, ich weiß nicht warum, durfte ich gehen. Als nächstes kam ich in die Türkei und musste auch dort 2 Monate ins Gefängnis. Doch Gott sei Dank, nach insgesamt 8 Monaten bin ich in Deutschland angekommen.
Auf seiner Reise hat Johanna vielen Menschen von seinem Glauben an Jesus erzählt. Von anderen wiederum hat er mehr über die Bibel erfahren, die er selbst ja noch nicht so gut kannte. Für ihn ist nichts wichtiger, als Menschen von dem Gott zu erzählen, der für ihn den Hass überwunden hat und ihn mit seiner Liebe erfüllt. Seit Sommer 2013 lebt er jetzt in Deutschland.
Als ich hier ankam, hatte ich den Plan, das Evangelium über Skype zu predigen. Jetzt haben wir jeden Tag von 8 bis 9 Uhr eine Skype-Konferenz auf Urdu. Die Teilnehmer sind Pakistaner. Entweder sie haben Jesus schon angenommen oder sie interessieren sich für ihn. Ich mache jeden Tag für sie eine Bibelarbeit, an der 50 bis 60 Leute teilnehmen.
Johanna und seine Freunde wollen denen eine Chance geben, mehr über die Bibel zu erfahren, die keine Kirche besuchen können, entweder weil keine in der Nähe ist oder weil es viel zu gefährlich wäre für sie. Oft weiß Johanna auch gar nicht, wie die Leute seinen Bibelunterricht finden. Viele seiner Kontakte entstehen über die sozialen Medien im Internet. Er hat wirklich Frieden gefunden mit Gott. In seinem Herzen ist jetzt die Gewissheit, dass Jesus ihm den Zugang zum Himmel geöffnet hat. Er bleibt aber auch in seinem neuen Leben in Deutschland angewiesen auf Gottes Schutz und Gnade. Besonders deutlich wurde das, als fast ein Jahr nach seiner Ankunft die Schrecken der Vergangenheit ihn einholten.
Ich kam mittags von einem Kurs zurück, es war gegen 11 oder 12 Uhr. Da sah ich drei Männer vor meinem Asylbewerberheim stehen. Einer von ihnen kam auf mich zu. Wir suchen einen Pakistaner, aber du bist nicht der Richtige. Ich fragte, kann ich euch denn irgendwie helfen? Vielleicht kenne ich denjenigen ja. Sie antworteten, nein, ist schon in Ordnung, und gingen weg. Ich dachte wirklich, dass sie nach irgendjemand anderem gesucht hatten. Abends wollte ich nach dem Abendessen spazieren gehen. Das habe ich jeden Abend gemacht. Ich kam gegen 8 oder 9 von meinem Spaziergang zurück, als ein weißer Lieferwagen neben mir herfuhr. Jemand öffnete die Tür und rief nach mir. Ich sah auf und innerhalb von Sekunden hatten sie mich in den Wagen gezerrt. Nachdem sie die Türen geschlossen hatten, befahlen sie mir, still zu sein. Es hätte auch keinen Zweck gehabt zu schreien, weil wir in einem sehr ruhigen Dorf waren und niemand mich gehört hätte. Dann fingen sie mich an zu befragen, zu welcher Organisation ich gehöre, mit welcher Kirche ich zusammenarbeite, in welcher Kirche in Pakistan ich mich bekehrt hätte. Dann riefen sie jemanden an. Ich weiß nicht wen und wo. Jedenfalls sagte einer der Männer, du hast wohl geglaubt, wir würden dich nicht finden. Du weißt, welche Strafe du zu erwarten hast. Sie begannen mich zu schlagen und zu treten. Sie schlugen mit einem Knüppel auf meinen Kopf ein. Mein Schädel war an 3 Stellen gebrochen und ich blutete. Ich wusste nicht mehr, wo oben und unten war. Dieses Mal war ich mir sicher, dass sie mich umbringen würden. Um 2 Uhr morgens wachte ich im Krankenhaus wieder auf. Ich sagte, ich lebe noch, und der Arzt antwortete, ja, Sie leben noch. Die Männer hatten versucht, mich mit 2 Messerstichen in den Bauch und einen in den Arm zu töten. Doch Gott sei Dank bin ich jetzt in Sicherheit. Ich möchte Menschen retten, die beschlossen haben, andere umzubringen. Man hat ihnen das Falsche beigebracht. Ich will ihnen sagen, Bruder, Jesus liebt dich, Gott liebt dich. Jesus hat für jeden bezahlt. Durch sein Blut sind alle deine Sünden bezahlt. In Offenbarung 3, Vers 20 steht, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, werde ich bei ihm einkehren. Das ist meine Vision.
In Jerusalem, Samarien und die Welt erzählte heute Johanna aus Pakistan. Er kam nach Europa mit dem Wunsch nach Dschihad im Herzen und ist dann Jesus Christus begegnet. Johanna erzählte von einer Veränderung in seinem Leben. Er erzählte davon, wie der Hass in seinem Leben nicht das letzte Wort behalten hat, sondern wie er der Liebe begegnet ist. Ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an Katrin Faludi. Sie hat das Gespräch mit Johanna geführt und auch übersetzt. Martin Mandt hat ihm eine deutsche Stimme gegeben und die Technik lag in den Händen von Wolfgang Kienrich. Mein Name ist Ingrid Heinzelmeier. Ich habe mich gefreut, diese hoffnungmachende Geschichte fürs Radio aufzubereiten. Denn was Gott für Johanna getan hat, kann er auch für andere tun. Nicht der Hass soll das letzte Wort haben. Und mit dieser Hoffnung verabschiede ich mich jetzt von Ihnen mit einem ganz herzlichen Gott befohlen.